Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber, Daniel Fiene.
Schönen guten Abend.
Und Herr Pähler.
Hallihallo. Streit um das Urheberrecht, wie Medien berichtet haben.
Apple will Fernseh- und Zeitschriftenhändler werden, was Medien zu erwarten haben.
Und warum das Team des Frauenmagazins im Vatikan hingeschmissen hat.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde, was mit Medien.
Die erste Meinung
kommt heute von Lucetta Scarafia, der Gründerin des Frauenmagazins des Vatikans. Das Frauenmagazin hatte im Februar die Untätigkeit der katholischen Kirche mit Blick auf den Missbrauch von Nonnen angeprangert. Nun ist die gesamte Chefredaktion in dieser Woche geschlossen zurückgetreten, weil sie sich unter, Zitat, direkter Kontrolle von Männern sieht. Dazu schrieb die Gründerin des Magazins in einem Brief an Papst Franziskus, Zitat, jetzt scheint es uns, dass eine lebensnotwendige Initiative zum Schweigen gebracht wird und dass man zu den veralteten, vertrockneten Sitten zurückkehrt, unter der direkten Kontrolle von Männern Frauen auszuwählen, die als vertrauenswürdig gelten.
Die zweite Meinung
kommt heute von Herrn Pähler.
Woran erinnert euch das eigentlich, wenn Redaktionen wegen unliebsamer Recherchen und ihrer kritischen Berichterstattung unter Druck gesetzt und in ihrer Arbeit behindert werden? So sehr, dass sie sich am Ende gezwungen sehen, alles hinzuschmeißen. An Ungarn? Ja, vielleicht. An Russland? Sehr wahrscheinlich. Und an die Türkei? Ganz bestimmt. Und jetzt eben auch an den Vatikan. Ich werfe den katholischen Staat natürlich jetzt nicht in einen Topf mit den gerade genannten Autokratien. Und doch gibt's irgendwie eine Parallele, die hier offensichtlich wird. Denn nämlich immer dann, wenn es keine funktionierenden demokratischen Kontrollmechanismen gibt, dann bleibt unabhängiger Journalismus eine Utopie, die früher oder später immer als solche entlarvt wird, weil die Machthaber öffentliche Kritik nicht ertragen. Dass wir es hier auch noch mit männlicher Machtausübung gegenüber Journalistinnen zu tun haben, hat nicht nur am heutigen Girls' Day einen doppelt bitteren Beigeschmack.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien, das noch nicht durch Uploadfilter gestoppte Medienmagazin.
Es liegt hinter uns. Das Europäische Parlament hat die Urheberrechtsreform auf den Weg gebracht. Ob jetzt alles gut wird, ob jetzt alles schlimm wird, nicht unbedingt. Über die möglichen Uploadfilter, Zensursorgen und andere denkbare Veränderungen des Internets, wie wir es kennen und lieben gelernt haben, haben wir ja schon ausführlich gesprochen. Was wir uns aber noch nicht so genau angesehen haben, wie haben eigentlich wir, also nicht nur wir hier bei Deutschlandfunk Nova, sondern wir Medien im Kollektiv darüber berichtet.
Genau damit hat sich unser Kollege Daniel Buß beschäftigt. Daniel, es wird ja vor allem bei den Zeitungen gerne von der Lobbypresse geredet. Stefan Niggemeier spricht sogar vom Lügen fürs Leistungsschutzrecht. War das denn in den vergangenen zwei Tagen nach der aus Sicht der Verlage nun erfolgreichen Abstimmung auch so?
Ach, ich glaube, es hat sich tatsächlich gebessert. Vielleicht auch, weil es jetzt eben nicht mehr darum geht, für die Reform Stimmung zu machen, weil das hier eben geklappt hat. Jedenfalls habe ich jetzt schon auch in den großen Zeitungen viele Stimmen gesehen, die sich zum Beispiel der vielen jungen Demonstranten und ihrer Sorgen angenommen haben. Was dabei allerdings auffällt, das sind dann auch oft selber eher jüngere Kollegen wie Simon Hurz, der in der Süddeutschen heute einen großen Kommentar veröffentlicht hat, in dem er kritisierte, wie etablierte Politiker nach dem Baukasten Axel Voss die nächste Wählergeneration einfach übergangen, nicht ernst genommen und bisweilen sogar beschimpft haben. Allerdings gab es auch wieder sehr verwunderliche Berichte tatsächlich. Springers Bild-Zeitung, nicht ganz so überraschend, hatte zum Beispiel nach der Abstimmung auf der Titelseite in einem vierspaltigen Bericht über das grüne Licht für die EU-Urheberrechtsreform berichtet und mit keiner Silbe die laute Kritik daran erwähnt, die es ja bis zuletzt gab. Und ein Kollege vom ZDF twitterte ziemlich entsetzt, nicht mal das sonst unter Journalisten so beliebte Wort umstritten fällt.
Das klingt jetzt ein bisschen so, dass du meinst, dass alles in allem die Zeitungen inzwischen differenzieren?
Das würde ich schon so sagen. Also nehmen wir die FAZ, die hat ja tatsächlich am Dienstag noch sogar mit einer Karikatur auf dem Titel Stimmung für das Urheberrecht gemacht. Dazu prominent platzierte Kommentare mit klarer Ausrichtung pro Reform, wie man das inzwischen von der FAZ erwarten würde. Ein paar Seiten weiter hinten hat ein, auch hier jüngerer Kollege, aber sehr kritisch über mögliche Nebenwirkungen geschrieben. Und das hat er immer wieder gemacht in den vergangenen Monaten, wenn man das nachschlägt. Da herrscht also schon so eine Art von Pluralismus, sogar in der viel kritisierten FAZ. Das findet man, wenn man dann tatsächlich auch mal ein bisschen weiterblättert. Und positiv fallen vor allem Regionalzeitungen auf. Da hätte ich selbst das gar nicht vermutet. Die Rheinische Post oder auch die Mainpost haben gezielt Pro und Contra abgebildet und auch in Interviews Gegner ausführlich zu Wort kommen lassen. Man findet da also sehr wohl viele positive Beispiele, wenngleich sich Verlage und ihre Redaktion damit auch schwer tun. Und das hat auch die Mainpost nochmal positiv aufgefallen, transparent gemacht. Ein Mitglied der Chefredaktion hat in einem Kommentar erst für die Reform gekämpft und darunter stand dann, dass man als Verlag natürlich ein Interesse an der Reform habe, aber alles tun würde, um Leserinnen und Leser ausgewogen zu informieren. Das finde ich ja ziemlich fair.
Das zeigt aber ja auch schon, dass es eine ziemlich spezielle Situation ist, dass ein großer Teil der Medienlandschaft ja auch eben betroffen ist von einer Gesetzgebung und dafür kämpft. Also eigentlich doch irgendwie auch erwartbar, dass sich da einige hinreißen lassen zu einer kampagnenartigeren Berichterstattung.
Absolut, und das hat sich auch vor Jahren schon angedeutet. 2016 hatte der damalige Digitalkommissar der Europäischen Kommission, Günther Oettinger, über den jetzt irgendwie niemand mehr groß redet, der aber immerhin die Urheberrechtsreform ursprünglich vorgelegt hatte. Also dieser Günther Oettinger hatte vor bald 3 Jahren den Kongress der Zeitungsverleger besucht und der hat sich ganz offen darüber beschwert, dass vor allem Online-Journalisten, die ja sehr netzaffin natürlich sind, auch aus Verlagen seine Reform kritisiert haben. Lass uns da vielleicht auch mal reinhören. So hat Oettinger die Verleger auf die eigenen Online-Journalisten angesetzt, wenn nicht sogar aufgehetzt.
Ein bisschen Sorge mache ich mir bei allem, was an Redaktionsstatut und Freiheit besteht, über die Reaktion. In den Tageszeitungen Print war sie positiv. Aber in vielen ihrer Häuser haben sie Offline- und Online-Redaktionen. Und bei den Onlinern war die Redaktion relativ negativ. Nicht Zensur ist gefragt, aber Überzeugung, Argumente.
Und der Präsident des Zeitungsverlegerverbandes, Axel Springer-Boss Matthias Döpfner, hatte daraufhin auf derselben Bühne den Schulterschluss propagiert nach dem Motto, EU-Kommission und Verleger kämpfen Seite an Seite für diese Reform und das mit allen Mitteln.
Wir werden alles daran setzen, Sie zu unterstützen, dieses Ziel zu erreichen.
Also da konnte schon jeder merken, woher bei den Verlegern letztlich der Wind auch weht.
Interessant ist ja auch die Rolle der Nachrichtenagenturen. Eigentlich ja der Hort der journalistischen Neutralität. Die Deutsche Presseagentur hat sich auch einer Pro-Allianz angeschlossen.
Ja, das finde ich auch extrem ungewöhnlich, dass Nachrichtenagenturen ihre Rolle aufgeben. Aber auch sie wollen ja eben Geld von Google haben und zwar nicht irgendwelche Geschenke aus den Fonds, die Google als eine Art Friedensangebot für die Journalisten und Verlage aufgelegt hat, sondern sie wollen, dass Google verpflichtet wird, unter anderem auch für Agenturmeldungen zu zahlen, die von den Suchmaschinen erfasst werden und wo Google dann drumherum Werbeplätze verkauft, ohne Verlagen oder Nachrichtenagenturen etwas von diesen Einnahmen abzugeben. Julia Reda, die ja nun scheidende Europaabgeordnete der Piraten, warnte jedenfalls davor, dass einige Medien die Trennung zwischen Redaktion und Lobbyismus offensichtlich aufgegeben haben.
Der dafür eindrucksvollste Fall ist wahrscheinlich der der Agence France-Presse, die AFP, die berichtet hat über einen offenen Brief, der von einem Kriegsberichterstatter ins Leben gerufen worden sein sollte, wo sich herausgestellt hat, also dass dahinter tatsächlich eine PR-Strategie stand, dass dieser Autor des Briefes von der AFP gebrieft wurde und dass teilweise Unterzeichner dieses Briefes, also Journalistinnen und Journalisten, dann über den Brief berichtet haben, ohne zu erwähnen, dass sie selbst Unterzeichner sind.
Und tatsächlich ist der Autor dieses Briefes der Bagdader Büroleiter der AFP. Er schrieb den Europaabgeordneten, es gehe, Zitat, um Leben oder Tod. Also vielleicht nicht ganz so dramatisch, die Urheberrechtsreform sichere seinen Arbeitsplatz. Und berichtet hatte das etwa der Berliner Tagesspiegel, was auch zeigt, wie breit diese kampagnenartige und oft eben auch intransparente Berichterstattung mitunter war. Einen anderen Brief haben dann gut 40 Chefredakteure deutscher Zeitungen geschrieben an die deutschen Europaabgeordneten. Auch hier haben Journalisten und nicht etwa Verleger lobbyiert. Ich finde schon, das ist ein Grenzübertritt, wie Reda das sagt.
Jetzt haben Medien aber ja doch schon auch eine sehr spezielle Macht, sag ich mal. Sie könnten ja auch beispielsweise einfach mit schlechter Presse drohen, wenn Politiker nicht in ihrem Sinne agieren und etwa dann für das Urheberrecht abstimmen.
Ja, und dieses Gerücht gab es ja in den vergangenen Monaten tatsächlich immer wieder. Ein EU-Watch-Blog hatte das berichtet. Funktionäre von Axel Springer und Verlegerverbänden hätten sich so Verhalten, was beide entschieden zurückgewiesen haben. Beweise hat niemand vorgelegt. Also nicht falsch verstehen, die Verlegerverbände sind ja auch Lobbyorganisationen. Und auch Axel Springer hat eine ganze Abteilung für Public Affairs, wie das Konzerne grundsätzlich ja haben, geführt in dem Fall von Dietrich von Kleden, witzigerweise einem ehemaligen öffentlich-rechtlichen Kollegen. Der hat nun sogar eine eigene Lobbyistin in Brüssel sitzen, nur für Axel Springer. Nur sollten natürlich die Journalisten der Verlage und Agenturen keine Lobbyisten sein. Damit tut sich tatsächlich mancher Kollege schwer, wie wir jetzt immer wieder gesehen haben. Panik ist deshalb aber, denke ich, nicht wirklich angebracht. Die Medienlandschaft als Ganzes ist doch in sich eine Art Korrektiv. Es gibt nicht nur klassische Verlage, es gibt uns, die Öffentlich-Rechtlichen. Klar, wir alle sind auch Urheber, aber ja glücklicherweise mit den Rundfunkbeiträgen ziemlich unabhängig, auch in dieser Sache. Und auch Portale von Netzaktivisten, vor allem Netzpolitik.org, haben heute eine so große Wirkung, dass Verleger keine Chance hätten, die öffentliche Meinung zu steuern, selbst wenn davon der eine oder andere träumen sollte.
Sagt Daniel Buß in seiner kleinen Medienkritik. Wir haben uns angeschaut, wie die Medien tatsächlich jetzt rund um den Streit, rund um die Urheberrechtsnovelle oder der Reform auf EU-Ebene auch berichtet haben.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das abonnierbare Medienmagazin.
Heute sprechen wir über Apple. Genauer gesagt Apple und die Medien, denn der iPhone-Konzern, der schickt sich an, ein neuer großer Player im Mediengeschäft werden zu wollen.
Und da sagen einige vielleicht jetzt gerade, huch, ist Apple nicht immer eigentlich so ein Konzern, der die Trends setzt? Und jetzt wollen die nämlich in zwei Bereichen mitmischen, die eher als angestaubt gelten. Apple will digitaler Zeitschriftenhändler und TV-Kabelnetzanbieter werden. So könnte man es zumindest zugespitzt formulieren.
Aber was ist da eigentlich passiert? Mit großen Namen und Marken hat Apple am Montag präsentiert. Steven Spielberg, Jennifer Aniston, J.J. Abrams und Oprah Winfrey auf der einen Seite.
Was war ja klar, dass du die Promis raussuchst,
ja, Herr Peller. Auf jeden Fall.
Ich habe hier nochmal was Fundiertes. The Wall Street Journal zum Beispiel, Wired, Vanity Fair, Vogue, die stehen da auf der anderen Seite. Und bei seiner Präsentation hat Apple in dieser Woche also keine neuen Smartphones und Tablets vorgestellt, sondern sich in eine etwas andere Branche vorgewagt.
Mit dem neuen Streamingdienst TV Plus und dem Nachrichtendienst News Plus will Apple zum Fernseh- und Zeitschriftenhändler werden, hast du gerade schon gesagt. Und jetzt haben wir da viele Fragen. Apple kann ja Hardware und Software, aber geht die neue Strategie auf, künftig auch digitale Services anzubieten? Welche neuen Strategien verfolgt Apple und was bedeutet das überhaupt für die Medienbranche?
Ja, in der Medienbranche, da stößt das neue Angebot von Apple auf ein geteiltes Echo. Gelobt wird, dass der Konzern sich im Gegensatz zu anderen Tech-Konzernen Gedanken zur Finanzierung von Journalismus macht. Kritiker befürchten aber neue Abhängigkeiten und empfehlen Medien doch eher auf direkte Beziehungen zwischen Medienmarke und Nutzer zu setzen und diese aufzubauen.
Ihr seht schon, das ist ein Thema plus, ein Thema mit vielen Aspekten und die wollen wir mit unseren Gästen heute Abend in Ruhe besprechen. Da ist einmal Timo Hetzel, er betreibt den wöchentlichen Mac und Gadget Podcast Bits und so. Guten Abend, Timo.
Guten Abend.
Und bei uns ist Thomas Lückerath, er ist Chefredakteur beim Mediendienst dwdl.de und war in dieser Woche in Cupertino dabei, also in der Apple-Zentrale in Kalifornien und hat sich die Präsentation angeschaut. Willkommen zurück im alten Europa.
Dankeschön. Hallo.
Ja, vielleicht erstmal auch eine Frage an euch beide. Was habt ihr persönlich da am Montag gesehen? Also was macht Apple da? Ist es mal wieder so der Versuch, neben Hardware und Software einen Service zu etablieren? Haben sie sich bisher ja eher schwer getan? Oder seht ihr einen Konzern, der sich jetzt einer eher alten Branche zuwendet? Oder sehen die etwas im Streaming, Nachrichten- und Kreditkartengeschäfte? Eine Kreditkarte ist ja auch vorgestellt worden. Was wir einfach jetzt noch nicht sehen. Sprich, weiß Apple, was es da tut?
Oh, ich weiß nicht, ob sie wissen, was sie tun. Das ist halt ein erneuter Versuch. Das ist also jetzt die News-Geschichte ist ja eine Übernahme von einer anderen Firma, die halt so PDF-Abos verkauft hat. Das war Texture und das machen sie jetzt eben selber ein bisschen anders verpackt. Und bei dem News, bei dem Streaming-Service ist es halt auch, es ist jetzt nichts besonders Neues. Wir haben jetzt schon 7 andere Streaming-Dienste gesehen und sie haben auch nicht richtig erklärt, wieso sie das jetzt machen. Also wieso ist das Apples Aufgabe, jetzt da neue Unterhaltungsserien irgendwie zu produzieren? Haben sie nicht gesagt, das ist ein schöner Versuch, aber schauen wir mal, ob das irgendwie auch dann ankommt und wie das jetzt für die Medienlandschaft aussieht und ob da Zeitschriften mitmachen sollten oder können oder müssen, das weiß ich nicht.
Die Frage ist für mich auch, warum hat man eigentlich jetzt diesen TV-Dienst schon angekündigt? Denn mehr als den Namen hat man ja bisher nicht verraten können. Also die Frage, was genau das Geschäftsmodell sein soll und wie es dann aussehen soll, dieses TV Plus, das ist ja bisher noch nicht beantwortet worden. Es war ein bisschen enttäuschend, wie wenig Details es zu diesem Thema am Montag zu hören gab.
Bevor wir jetzt mal noch gleich tiefer auf die vorgestellten Angebote blicken, lasst uns doch nochmal auch über die Stimmung vor Ort sprechen und die so ein bisschen nacherleben. Thomas, du, was hast du auf deiner Reise nach und in Cupertino erlebt?
Ich habe eine Präsentation erlebt, die sich so sehr abhebt von denen, die normalerweise veranstaltet werden von Apple. Journalisten, die häufiger schon bei Keynotes waren, haben auch berichtet, sie haben sich umgeguckt und haben festgestellt, das ist ein ganz anderes Publikum gewesen. Weit, weit mehr Entertainment-Journalisten, weit weniger Technik-Journalisten oder wie es ein Kollege auch formuliert hat, oh, hier sind deutlich mehr Frauen als sonst. Das hat man wohl sozusagen auch daran erkennen können und die Tatsache, dass es danach keine Hands-on-Area gab, was ja immer der Klassiker ist für alle Journalisten, die Ersten zu sein, die neue Geräte auch in der Hand haben. Die gab es in dem Fall natürlich auch nicht, sodass mancher Tech-Journalist, der vor Ort war, so ein bisschen irritiert war, weil es natürlich weniger um Zahlen und Fakten ging, als um prominente Namen und Emotionen, aber eben halt wenig Fakten.
Die Apple-Präsentation, die haben ja auch so ein gewisses aufgeladenes Image, ne? Also besonders zu Steve Jobs Zeiten wurde dieses Image aufgebaut. Und wie hast du das jetzt persönlich erlebt? War das so ein bisschen wie erwartet oder am Ende doch irgendwie anders?
Nein, es hat schon diese etwas, fast schon religiöse Stimmung vor Ort, das kann man schon so sagen. Natürlich kommt einmal diese amerikanische Grundfreundlichkeit und Euphorie dem eigenen Tun gegenüber zusammen, das sich beklatschen und das sozusagen Excitement nach außen tragende und diese ganze Inszenierung vor Ort, also da weiß Apple schon sehr genau, was sie tun. Also das ist genauso, wie man sich's vorstellt. Vielleicht hat man da auch immer so ein bisschen den deutschen, sehr kritischen Blick drauf. Ich habe mich mit einigen anderen Journalisten aus Asien und Südamerika unterhalten. Für die war das weit weniger gewöhnungsbedürftig. Ist schon sehr speziell, so eine Apple-Präsentation.
Wir haben ja vorhin schon ein bisschen gehört, wenn wir das auch richtig deuten, dann bist du aber insgesamt doch auch mit einem großen Koffer Skepsis zurückgekommen.
Ja, also ich würde sagen, ich bin mit vielen Fragen hingefahren und komme eigentlich mit noch mehr Fragen wieder zurück. Zwar mit Neugier und auch mit Vorfreude, aber zum Beispiel die Frage einfach, wie soll sich dieser Streamingdienst eigentlich rechnen? Denn Apple hat bisher keine Ankündigung gemacht, dass sie Content einkaufen wollen, also lizenzieren wollen. Sie wollen selber produzieren, aber auch wenn sie stolze 30 Serien in Produktion haben, damit alleine kann ich noch keinen monatlichen Betrag rechtfertigen.
Timo, ordne uns vielleicht doch mal diese Keynote ein. War das jetzt eine typische Keynote? War das eine schlechte Keynote? Oder wird sie so vielleicht sogar am Ende auf der Liste der historischen Apple-Präsentationen aufgenommen?
Also ich nehme an, dass sie mit den Sachen, die sie dort gezeigt haben, am Ende sehr viel Geld machen werden. Das sicherlich, und auch die Kreditkarte, die sie für die USA angesagt haben, das wird sicherlich schön Geld in die Kassen spülen, aber das ist ja jetzt nicht das Wichtige. Ich fand bezeichnend, dass halt die zweite Hälfte, die ganze letzte Dreiviertelstunde, wo sie dann die Stars rausgeholt haben und Steven Spielberg und Jennifer Aniston und so weiter, sie hatten ja nichts zu zeigen. Es war ja nichts fertig. Und in den letzten paar Jahren, wo sie sich gewagt haben, Sachen vorab anzukündigen, sind sie auch ein paar Mal jetzt auf die Nase gefallen, weil es dann eben nicht rechtzeitig fertig geworden ist oder wie die Ladematte noch überhaupt gar nicht rausgekommen ist, die sie seit Ewigkeiten angesagt haben. Und ich weiß halt nicht, wieso haben sie das jetzt gemacht? Also eine Theorie ist, es sind noch andere Events im Laufe des Jahres geplant und die werden dann zu voll geworden. Aber ich weiß nicht, wie man einen Fernsehservice ankündigen kann und praktisch keinen Trailer zeigt.
Apple kann das, also anscheinend, oder traut es sich zu. Es ist aber auch ganz interessant, dass sie ja, du hast das Stichwort Geld verdienen angesprochen, dass sie am Ende mit den Services gut Geld verdienen werden, dass sie da auf Branchen setzen, die jetzt ja in der digitalen Welt eher auch für Bereiche gelten, die nicht unbedingt so die großen Cash-Cows sind.
Sie haben halt diesen Texture-Service, wo man bisher jetzt wahrscheinlich $10 gezahlt hat und PDFs von Magazinen bekommen hat, haben sie eben aufgekauft und hier nochmal ein bisschen neu verwurstet. Und sie machen es eben nicht so, dass man, also nicht bei allen Magazinen, dass man eben nur das nackte PDF von einem Magazin lesen kann, sondern sie brechen diese Magazine und Zeitungen auf in einzelne Artikel, wenn die entsprechenden Magazine mitspielen und ihre Artikel in der entsprechenden Form anliefern, dass eben Apple ein Supermagazin drüber bauen kann, wo eben gesagt wird, hier, diese Story aus dem Wall Street Journal ist interessant für dich und diese Story aus diesem Magazin ist interessant für dich, und bauen da eben eine Redaktion davor, die irgendwas aussucht, was du vielleicht sonst nicht in den einzelnen 300 verschiedenen Magazinen gefunden hättest.
Jetzt finde ich ja doch spannend, also vielleicht haben wir keinen Trailer gesehen, aber Apple hat ja immerhin einen Imagefilm gezeigt zum Aufmacher der Keynote und quasi da ja ein Hohelied auf den Qualitätsjournalismus gesungen. Großartiger Journalismus klärt auf, unterhält und bereichert unser Leben, heißt es darin. Ausgerechnet jetzt ein Tech-Konzern, der wirklich quasi diese Lobeshymnen auf den Journalismus singt. Wie ist das bei euch angekommen und was können wir davon halten?
Tja, gute Frage. Dieses Loblied zusammen mit der Betonung, wie wichtig Privacy bei Apple ist, fasziniert mich immer wieder, denn wann immer eigentlich andere Silicon Valley-Konzerne etwas Ähnliches auch nur versuchen würden zu behaupten, gäbe es höhnisches oder hämisches Gelächter im Publikum. Das ist sozusagen bei Apple der Vorteil, dass man noch so der sanfte Riese ist bei diesen Themen, glaube ich. Also sowohl Privacy, ist Apple einer der wenigen Konzerne, denen das bei einer Präsentation noch halbwegs abgekauft wird. Und Ähnliches würde ich dann auch für den Schutz von Journalismus oder den Stellenwert von Journalismus zuordnen da.
Sie haben das ja schon mal versucht. Ich habe eben nochmal nachgeschaut. Es war 2011, so kurz nach Einführung vom iPad, wo eben der Newsstand, der Apple-Kiosk schon mal versucht wurde, irgendwie an den Start zu bringen, wo eben Magazine ihre eigene App bauen mussten und dort dann ihre Artikel und PDFs und so weiter reinliefern konnten. Das ist krachend gescheitert. Hat nicht funktioniert. Alleine auch, weil die Kunden hätten ja dort jedes einzelne Magazin wahrscheinlich zum beinahe fast vollen Printpreis abonnieren dürfen. Und das hat nicht funktioniert. Die Apps waren nicht gut. Das hat auch die Verlage überfordert. Die konnten keine guten Apps liefern. Das ist nicht deren Geschäft. Wenn es aber direkt aus ihrem Printprozess und aus ihrem Web-Publishing-Prozess rausfällt, dann können sie natürlich da, so wie das jetzt gelöst ist mit dem News Plus, wahrscheinlich das Ganze ein bisschen besser befüllen.
Ich finde es auch ganz interessant, wenn man sich mal die Auswahl anschaut. Also wir wissen schon, dass Condé Nast dabei ist. The Wall Street Journal wurde gefeatured. Wenn man es böse formuliert, könnte man ja eigentlich sagen, da hat Apple jetzt aber nicht die komplette erste Reihe der US-Medien versammeln können, ne?
Die ein eigenes, gut funktionierendes Digitalgeschäft schon haben, wie die New York Times, die sagt sich, das brauchen wir nicht, das haben wir nicht nötig. Und auch das Wall Street Journal hat ja scheinbar nicht den kompletten Digital-Abo-Inhalt für Apple News Plus freigegeben, sondern nur einen gewissen Teil. Wie sich das aufteilt, muss man jetzt dann eben noch sehen. Aber für viele von den kleineren Magazinen und sowas, das ist ja auch noch Magazine und Zeitungen sind beides dort enthalten. Aber wie das dann für die kleineren Zeitschriften ausgeht, die halt, weiß nicht, das Angler- und Jäger-Magazin, kriegt halt auch ein kleines Stück vom Kuchen ab, an denen, wo sie sonst wahrscheinlich nie drankommen würden.
Jetzt hattest du die New York Times gerade schon genannt, The Washington Post ist eine andere, die nicht dabei ist. Außer, dass die vielleicht sagen, das haben wir gar nicht nötig. Weiß man noch mehr über die Hintergründe? Wie sehr hat Apple vielleicht auch um die gerungen?
Da ist, glaube ich, nichts bekannt. Also man kann es vielleicht auf dem deutschen Markt ein bisschen anwenden. Ich hatte vorhergesagt, dass die deutschen Zeitungen und Zeitschriften noch nicht dabei sind, weil wir sie noch nicht haben schreien hören. Und am Tag nach der Präsentation haben sie dann geschrien, und das war dann auch der Beweis für mich. Die haben erst mit der Präsentation bei Apple davon mitbekommen, was da möglicherweise geplant ist.
Das ist ja auch sowieso interessant bei diesen Services, dass da erstmal Deutschland immer noch komplett außen vor ist, ne?
TV ist für Deutschland auch geplant. Das ist wohl eine weltweite Geschichte. Der Streamingdienst sollte auch in Deutschland dann starten, aber da sind auch noch viele Fragezeichen. So, machen sie gute Untertitel, machen sie gute Synchro, ist das hier wichtig? Wahrscheinlich schon, und dann muss das aber auch richtig gut funktionieren. Das sind auch viele Detailfragen, die wir jetzt noch nicht wissen, auch nicht von den Amerikanern. So, ist diese App, diese News-App, ist die überhaupt gut, um eine Mischung aus einzelnen Artikeln und Magazin-PDFs, und synkt das richtig, und lauter kleine Detailfragen. Das muss auch neben dem Angebot, was irgendwie inhaltlich gut sein muss, muss auch die UX, die User Experience irgendwie fein sein.
Was glaubst du denn vielleicht doch am Ende, was ist die Motivation von Apple News Plus zu starten? Geht es auch ein bisschen darum, doch das iPhone und das iPad ein bisschen inhaltlich aufzuladen, also das attraktiver zu machen? Ist das tatsächlich nur Revenue, die man dort sieht? Oder einfach, dass der Bereich Digital Subscriptions einfach mal aus Apple-Sicht revolutioniert werden muss?
das bringt zum einen bringt das Geld rein, wir nehmen auch an, dass im Herbst wahrscheinlich so ein Apple Fat Bundle oder Apple Prime gestartet wird, wo man halt einen gewissen Betrag zahlt und diese ganzen Digitalangebote gebündelt nutzen kann, da kommt Geld rein. Und zum anderen sind diese ganzen Geschichten auch ein wunderbarer Login, das kann man jetzt positiv oder negativ formuliert sehen. Man wird in sein iPhone eingesperrt. Wenn man diese ganzen Dienste gerne nutzt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man nächstes Mal zum Android greift, relativ gering. Vielleicht macht man das aber auch sehr gerne und freiwillig und dann ist das auch in Ordnung. Aber das Hardware-Geschäft und dieses Dienstegeschäft, das befüttert sich halt gegenseitig. Und das iPhone, das soll sich auch noch viele Jahre so weiterverkaufen, ne?
Erwartet wurde außerdem ja auch ein neuer Streaming-Dienst, sprechen wir gleich noch drüber. Einige Medien haben es auch schon quasi als Netflix-Killer aufkommen sehen. Doch ist es das? Das klären wir gleich.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien Plus? Das analysierende Medienmagazin.
Am Montag hat Apple neue Produkte vorgestellt. Wir sprechen heute Abend drüber. Kein Smartphone, kein Tablet, keine Uhr, kein Computer, sondern eine olle Kreditkarte, einen Nachrichten-Abo-Dienst und einen Streaming-Dienst. TV Plus heißt der. Für wen ist das jetzt mehr Konkurrenz? Für Netflix oder für die Kabelnetzbetreiber?
Das klären wir weiter mit unseren heutigen Gästen. Thomas Lückerath von dwdl.de und Timo Hetzel vom Bits und So Podcast. Thomas, vor der Präsentation ist ja viel spekuliert worden. Du hast berichtet, dass bei der Präsentation im Publikum auch viele Promis saßen, die sonst kaum beachtet worden sind. Wie sieht das neue TV-Plus-Angebot denn jetzt genau aus?
Tja, das ist die Frage, die wir am Montag hätten gerne beantwortet bekommen. Wir wissen, dass es tolle Serien gibt, in der Tat. Das wurde aber in den letzten anderthalb Jahren auch schon klar, wenn immer nach und nach die Produktionen bekannt wurden. Sie wurden jetzt quasi offiziell nochmal bestätigt und eben mit prominenten Personen, den Machern und den Hauptdarstellerinnen und Darstellern vorgestellt. Aber die eigentlichen Details fehlen eben. Zum Beispiel die spannende Frage, für wen ist es denn jetzt eine Konkurrenz? Denn ja, 30 Serien sind in Produktion. Nur wenn wir überlegen, Netflix oder Amazon leben ja nicht alleine von den Sendungen, die sie selber produzieren, sondern zu einem großen Teil natürlich von einem riesigen Katalog, den sie eingekauft haben. Also klar gibt es immer die neuen Serien, aber es gibt eben auch ganz, ganz viele alte Ware, die eingekauft wird. Und die wird mehr genutzt, als man so glaubt. Wie möchte also Apple mit 30 Serien, die werden ja auch nicht alle gleichzeitig erscheinen, das heißt zum Start sind es vielleicht 5, 6, 7 oder 8 Serien, was möchte man da ernsthaft aufrufen als Preis? Also da kann ich nicht an 10 Euro denken, da kann ich noch nicht mal an 5 Euro denken, da kann ich eigentlich fast noch nicht mal an 3 Euro denken, weil es sozusagen sonst einfach ein Missverhältnis darstellt. Also kauft Apple noch Content zu oder kommt es tatsächlich noch zu der Theorie, dass Apple das Angebot für Nutzer der TV-App letztlich kostenlos bereitstellt?
Kostenlos würde ich jetzt nicht davon ausgehen. Das ist nicht in Apples Natur, irgendwas zu verschenken. Ich glaube eher, dass das vielleicht in den großen Abo-Dienst oder in Apple Music oder in den Apple Arcade oder wenn man alles zusammen abonniert, dann gibt es das vielleicht dazu. Oder vielleicht gibt es das auch für einen Zehner nochmal extra. Weil ich glaube nicht, dass sie jetzt mit dem Katalog anfangen zu spielen. Ich glaube auch, dass der Katalog dadurch, dass die Konkurrenzstudios, also Disney und so weiter, dass die jetzt eben eigene Streamingdienste anfangen, dass der Katalog auch so ein bisschen, der verfügbar ist für so einen Dienst, dass der so ein bisschen zusammenschrumpft und dass halt jeder versucht, seinen eigenen Exklusiv-Content zu pushen und Netflix hat seine eigenen Serien, Amazon produziert seine Originals und jetzt macht eben Apple da auch mit. Und der Vorteil bei Apple ist, für Apple selbst, die haben eine unbegrenzt große Portokasse. Die können so viel da reinbuttern, wie sie möchten. Sie haben vor ein, zwei Jahren schon mal angefangen mit diesem Carpool-Karaoke und mit dem Planet of the Apps, was katastrophal war. Das haben sie zum Beispiel in Music reingebundelt. Also wer Apple Music bezahlt hat, konnte diese sehr, sehr schreckliche Serie anschauen.
Wobei ich da noch einhaken würde mit der, sie könnten so viel Geld ausgeben. Natürlich klingt es viel, wenn man sagt, sie geben jetzt 1 Milliarde für Content aus im ersten Jahr in den Planungen. Aber nur zum Verhältnis, das ist genauso viel, wie die Mediengruppe RTL Deutschland in diesem Jahr in Deutschland investiert. Also das ist viel Geld, aber es ist genauso viel wie RTL ausgibt. Natürlich für andere Inhalte, um Gottes Willen, das möchte ich nicht gleichsetzen, aber da würde ich mir auch, bin ich mal gespannt. Also sie müssen entweder noch deutlich mehr ausgeben oder sie haben halt vergleichsweise wenig Serien. Also mit 5, 6, 7 Serien zu starten, während die anderen Wettbewerber hunderte oder tausende Produktionen im Portfolio haben, das wird echt spannend, weil ich kann mir keinen Preispunkt vorstellen, zu dem man das vernünftig in den Markt drückt, damit es ein Massenprodukt wird. Und ich bin auch nochmal gespannt, es gibt noch diese Besonderheit, dass Apple ja im Januar angekündigt hat, wir gehen auch auf Smart TVs Und das war für mich zum Beispiel die größte Neuigkeit am Montag. Nebenbei angekündigt wurde, dass diese Apple TV App jetzt auch auf die Amazon Fire TV Sticks kommt. Das heißt, damit öffnet man sich ja auch noch weiter ein Stück. Das heißt, immer mehr Nutzer können diese Apple TV App nutzen, ohne überhaupt ein Apple-Gerät zu haben. Was da nochmal sozusagen für Auswirkungen mitschwingen, bin ich mal gespannt.
Ja, diese Web-App, die auf die Smart TVs und auf den Fire TV kommt, die Leute, die müssen ja auch, wenn sie überhaupt kein anderes Apple-Gerät haben, irgendwie in der Lage sein, dafür zu bezahlen. Und die können dort auch die normalen Kaufmovies und Serien dann dort anschauen auf den Geräten. Also nehme ich an, da muss schon ein Preis dahinter stehen und $10 ist ein schöner runder Preis, der gilt für alle anderen diese Channels und für die Netflix und so weiter in die Größenordnung auch. Also ich würde mal davon ausgehen. Und interessanterweise, auch wenn diese Web-App, diese Fire TV-App ja im Grunde eine Android-App ist, die wird so nicht auf Android-Telefone kommen, obwohl es ja sehr wohl Apple Music auf den Android-Telefonen gibt. Warum? Schauen wir mal.
Was ich auch ganz interessant finde, lass uns mal so diesen Aspekt, die Rolle eines Kabelnetzbetreibers kurz sprechen. Also Zugang zu weiteren Pay-TV-Angeboten. Denn es gab ja schon kurz vor der Präsentation auch einen Bericht, ich weiß nicht, ob es Washington Post oder auch Wall Street Journal war, wo dann auch darüber berichtet worden ist, dass Apple auch nochmal zu dem Einheitspreis von $10 am Ende dann auch wirklich Pay-TV zu anderen Angeboten, wie zum Beispiel HBO und so weiter bezahlt. Was ist da jetzt genau bekannt?
Ja, über Deutschland noch nichts. Also ja, in den USA haben sie genau das konkretisiert am Montag. Im Mai kommt ja die erneuerte Apple TV-App. Darüber kann man dann eben auch andere Premium-Pay-TV-Angebote in den USA abonnieren und die dann eben über diese Apple TV-App nutzen. In Deutschland soll das auch kommen, aber es wurde auch auf Nachfrage gesagt, dass es noch nicht klar ist oder natürlich einfach noch nicht verraten wird, wer denn da ab Mai in Deutschland mit dabei sein könnte.
Oder wer denn da irgendwie zu Ende verhandelt hat und genau. Dabei sein kann. Wird das zu den deutschen Anbietern passen? Weil die Frage ist natürlich, die haben ihr eigenes Pricing, Apple hat da genaue Vorstellungen, auch was sie davon abhaben wollen. Das ist ja da schon eine interessante Diskussion, die wir auch hier sehen, ähnlich wie beim News-Angebot.
Ich denke, ein Blick zu Amazon rüber hilft. Da gibt es die Amazon-Channels, die machen das schon seit einem halben Jahr oder so, dass sie in Deutschland eben die so Pakete von Pay-TV-Inhalten verkaufen, so monatsweise auch für einen Zehner oder sowas. Da kann man dann amerikanische Kabelpakete, sowas wie Stars zum Beispiel, sich abonnieren. Und ich nehme an, das dürfte so ähnlich sein. Das ist auch so ein durchlaufender Posten, wo Apple die Hand aufhält und einfach den Content dort mit reinkippt. Aber interessanterweise eben in die eigene TV-App und nicht in die App von diesem Anbieter. Also wenn man jetzt zum Beispiel HBO auf dem Apple TV und in diesem Apple Channel abonniert, landet der Content eben in der TV-App von Apple und man hat, so wie das aussieht, keinen Zugriff auf die HBO-App, was vielleicht auch interessant ist.
Ich bin auch gespannt, wie lange das Sky in Deutschland noch quasi mitmachen muss letztlich aber. Denn jahrelang war das natürlich sozusagen der große Monopolist, der lauter Partnersender auch transportiert hat. Klar gab es Kabelnetzbetreiber, die auch eigene Pakete angeboten haben, aber Sky war da der eindeutige Platzhirsch. Und mit den Amazon-Channels, im Grunde ja die Blaupause für das, was Apple jetzt auch vorhat, gab es natürlich dann auf einmal so die ersten Konfrontationen zwischen Partnersendern und Sky. Sky hat dann auch sehr viele Partnersender rausgeschmissen. Da war dann für die Sender wie Fox, wie Sony, wie Turner und andere Sender, die haben natürlich mit diesen Amazon-Channels einfach noch einen weiteren, so einen Ausweichvertriebsweg gehabt. Das klang immer ganz toll. Wie erfolgreich Amazon-Channels ist, wissen wir natürlich auch nicht, wie wir so vieles nicht wissen bei den SVOD-Diensten.
Mhm. Spannend. Jetzt ist ja neben dem ganzen News-Thema und dem Streaming, ging es ja auch bei der Keynote um Kreditkarten und um Spiele. Welche Strategie verspricht sich Apple hier?
Die Kreditkarte ist aus dem amerikanischen Umfeld nochmal ein bisschen anders zu betrachten, weil die da einen viel größeren Stellenwert hat, weil das Ganze dort so ein bisschen die Banken noch besser da mitspielen, die Kunden nach allen Regeln der Kunst auszunehmen mit Fantasiegebühren und Monsterzinsen. Das ist an der Stelle bei Apple so ein bisschen besser, aber nicht viel, weil sie haben auch Monsterzinsen. Es ist eine hübsche Oberfläche, aber dahinter hat man immer noch die Möglichkeit, sich binnen kürzester Zeit maximal zu ruinieren mit der Kreditkarte. Das kann auch nach hinten losgehen, weil damit gibt es dann auch zwangsläufig irgendwann die Geschichten so, Apple hat mich ruiniert. Ja, also weil ich habe mich da in Schulden gestürzt und ich konnte mir das alles gar nicht leisten. Dass das Angebot sieht verlockend aus, aber das haben solche Kreditangebote ja vielleicht wirklich öfters an sich. Das ist halt eine richtige Kreditkarte, die man monatlich nicht voll abzahlen muss, sondern auch so Teilbeträge zahlen kann. Und das ist halt Potenzial für Probleme. Die Spiele sind wiederum auch so ein hausgemachtes Problem. Apple hat ja diese Gratisspiele mit In-App-Käufen zugelassen und dadurch einen Mordsumsatz auch generiert, auch für sich selbst. Aber diese Spiele sind halt auch dafür designt jetzt, dass da möglichst viel runtergeladen wird und möglichst viel für Diamanten und Schlumpfbären und so weiter gezahlt wird. Und das blockiert ja auch eine Art von Spiel, die eben nicht auf die einzelne Mikrotransaktion ausgelegt ist, sondern ein Spiel, was vielleicht eine Story hat oder eine Handlung oder irgendwie nur entspannen soll, das ist ja dafür nicht geeignet. Und also das Zitat war diese Woche auf Twitter so: Apple bietet sowohl das Gift als auch das Gegenmittel an. Und das Gegenmittel ist jetzt eben Apple Arcade, wo die Spiele für einen monatlichen Grundpreis eben dann gespielt werden können, aber gerade nicht jeder einzelne Diamant bezahlt werden muss.
Lass uns jetzt so in den letzten paar Minuten noch mal kurz auf die Medienbranche schauen, wie man jetzt diese neuen Angebote bewerten kann. Man kann es eher so sehen, vielleicht so eine Möglichkeit zu sagen, das ist zwar interessant, was Apple hier macht. Sie machen sich Gedanken, dass es direkt ein Finanzierungsmodell gibt. Das heißt, sie stellen nicht irgendwas hin, wo erstmal viele Nutzer drauf kommen, sondern die Abo-Gedanken, die sind da schon gleich im Vorfeld mit drin. Das hat man ja nicht bei jedem Angebot, was sich mit Medien beschäftigt und von einem großen Tech-Konzern kommt. So, das ist vielleicht so die eine Perspektive, die man einnehmen könnte. Andere könnten sagen, das ist aber eine riesige Abhängigkeit, in die man sich da geht. Das heißt, hier verliere ich den direkten Kontakt zum Kunden und aus der Sicht ist das eher unattraktiv aus meiner Sicht. Ich glaube, das sind ja so verschiedene Gedanken, was sich da Medienmanager den Kopf zerbrechen können. Welche Gedanken sind euch näher? Was ist euch da eher fremd?
Ich finde es interessant, dass Apple sich damit sehr, sehr abhängig macht, auch von den Lieferanten der Inhalte. Denn natürlich leben diese Dienste, die Apple verkauft, ob es jetzt das Zeitschriftenpaket ist, das Gamespaket oder eben ein Streaming, ein Fernsehangebot, ganz stark davon, was man für Inhalte hat. Da ist entweder Apple auf andere angewiesen oder im Falle vom Fernsehen müssen sie selber etwas produzieren. Da müssen sie jetzt erstmal beweisen, dass sie das überhaupt können. Es ist halt was anderes, ob ich aus dem Ingenieurswesen komme und sozusagen bestehende Produktlinien verbessere oder zumindest sozusagen hausintern an etwas arbeiten kann oder ich letztlich nur die Plattform biete für andere Inhalte. Da bin ich mal gespannt. Das wird auch in der Kommunikation beispielsweise noch eine große Revolution sein. Das hat man jetzt bei dieser Keynote gemerkt. Ich meine, ich muss halt Fernsehinhalte anders kommunizieren. Wenn ich mit einem neuen Produkt bei Apple arbeite, dann haben die Entwickler dieser Produkte nicht zwingend alle Instagram-Accounts mit Millionen Followern. Wenn ich aber 30 Fernsehserien produziere mit ganz vielen Hollywood-Stars, dann haben all diese sozusagen so viele Kommunikationswege, das heißt diese verschlossene Auster, Apple wird sich in vielerlei Hinsicht ein bisschen öffnen müssen, wenn man so viele Partner an Bord holt.
Wenn sie jetzt die Spiele auch bei den Spielen in so eine Publisher-Rolle reingehen, wo sie sagen, dieses Spiel ist exklusiv auf Apple Arcade, da gehen sie in eine Vorfinanzierung, da bezahlen sie das Spielstudio, dieses Spiel zu entwickeln, haben da aber auch inhaltlich den Daumen drauf und können sagen, so das wollen wir nicht, wir wollen da nicht so viele Knarren und Explosionen, sondern mehr so fliegende Herzchen und sowas vielleicht. Und auch bei den Fernsehserien haben wir gerüchteweise zumindest gehört, dass da Tim Cook höchstpersönlich mal so eine Notiz rüberschiebt in den Schnittraum und sagt hier, sei mal nicht so gemein, mach mal, das geht doch auch freundlicher.
Ja, wir wollen also familienfreundlich sein.
Alles familienfreundlich, alles kompatibel für die 100 Länder und damit ist halt auch die Gefahr so ein bisschen bei den Fernsehinhalten, die sehe ich zumindest, dass das alles so sehr seicht und langweilig wird. Ich meine, Game of Thrones lebt ja durchaus von der abgehackten Köpfen und solchen Sachen. Ne?
Das stimmt. Das Einzige, wo ich glaube, ich Apple da in Schutz nehmen würde, ist, dass dieser Wettbewerb, dieses noch mehr zeigen, noch mehr Blut, noch mehr Sex, noch mehr Gewalt, das hat HBO im amerikanischen Kabelfernsehen sozusagen perfektioniert, dann kam Netflix etc. Also ich befürchte zwar auch, dass es ein bisschen seichter wird bei Apple, aber halt, ich sag mal, in dem Maße, in dem es amerikanisches oder deutsches Network oder frei empfangbares Fernsehen ist. Also da wird sicherlich gestorben, da wird erschossen, da hat man auch Sex, aber halt nicht so wie bei HBO zum Beispiel.
Was macht das denn mit der Branche, wenn jetzt Apple da noch als neuer Mitspieler auftaucht? Und das ist ja sowieso schon auch sehr interessant. Gerade als die Musik lief, haben wir ganz kurz noch über das Thema Synchronbranche zum Beispiel hier in Deutschland gesprochen, dass die natürlich auch wahnsinnig viel zu tun haben. Was beobachtet ihr da?
Spannende Frage mit den Synchronfassungen beispielsweise. Wenn wir die beiden großen Marktteilnehmer nehmen, Amazon und Netflix. Netflix bringt alle Synchronfassungen zur gleichen Zeit raus. Ein internationaler Launch Day. Bei Amazon gibt es die englische Fassung und dann Wochen oder Monate später die lokalen Synchronfassungen. Das ist auch eine spannende Frage. Wie wird denn Apple das eigentlich handhaben? Da hängen ja dann auch der ganze Rattenschwanz von Marketing, Pressearbeit etc. dahinter. Da bin ich gespannt, wie das aussehen wird. Und in der Tat, wenn man gerade richtig gut Geld verdienen will, dann sollte man ein Synchronstudio eröffnen.
Also lass uns doch nochmal auf einen Aspekt nochmal kommen. Wir haben das vorhin schon mal kurz angesprochen, das würde ich doch nochmal einmal verstehen wollen. Da hat einer von euch gesagt, Apple gilt ja gerade beim Thema Privacy und so immer noch so ein bisschen als der sanfte Riese von den großen Playern. Also was glaubt ihr, wie viel Kalkül steckt da eigentlich hinter und was bedeutet das im Umkehrschluss möglicherweise dann doch auch für uns Nutzer und unsere Daten?
Ich glaube schon, dass sie das ernst meinen. Das ist so eine Es geht fast in die Richtung wie ihre Bedienungshilfen, was sie so an Bedienungshilfen für blinde Nutzer und solche Sachen drin haben. Ich glaube, das meinen sie schon ernst. Das gibt ihnen auch einen enormen USP gegenüber Google und Android und diesen Geschichten, die halt die Daten abgreifen, wo es nur geht. Und ich glaube, dass sie da schon einen gewissen Vorteil haben, aber auch ein gewisses Problem dadurch, dass halt alle Empfehlungen und automatisch generierten Sachen, die nur auf dem Gerät lokal auf dem iPhone irgendwie erzeugt werden, dass die nie so gut sein können wie jetzt ein Assistent von Google, der das irgendwie über die Massen von Daten von allen Nutzern rechnen kann. Und ich habe heute schon gehört, so wenn man Apple News auf die Idee kommt, einmal das People Magazin anzuklicken, dann hat man ab sofort nur noch People Magazin Zeug. Und das ist halt ein bisschen dünn, was dann der intelligente Aspekt von so einer Empfehlung dann angeht.
Was erwartet denn jetzt noch von Apple in diesem Jahr? Wir haben schon gerade gehört, na, vielleicht kommen da noch mehr, deutlich mehr Präsentationen als sonst oder das Übliche. Was erwartet ihr, was steht noch im Hausaufgaben von Apple?
Also dieses Jahr wird wohl zum einen der Intel-Chip aus den Macs vielleicht schon rausfliegen und zum anderen wird die Softwareplattform zwischen iPhone, iPad und dem Mac wahrscheinlich auch zusammengelegt. Das haben sie auch quasi verraten, dadurch, dass die Spiele auf dem Mac auch laufen sollen, aber ja ursprünglich dann fürs iPhone primär produziert werden. Und das wird so ein bisschen eine große Frage, wie spielen diese drei Systeme zusammen, iPhone, iPad und Mac? Und das ist, glaube ich, eine sehr große Geschichte. Und was sie auch wenn sie von Intel weggehen und ihre eigenen CPUs in diese Rechner einbauen, was da passiert und ob sie da eine kohärente Geschichte erzählen können. Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen so einem iPad Pro und meinem MacBook? Was benutze ich wofür und was hat da überhaupt noch, was macht da Sinn? Wo gibt es die Software? Das werden sie dieses Jahr beantworten müssen.
Und Ende des Jahres dann das große Wettrennen. Wird es dann doch Apple oder doch zuerst Disney sein, die ihren globalen Streamingdienst den beiden bestehenden globalen Streamingdiensten zur Seite stellen? Da bin ich gespannt. Alle dachten ja, Apple würde jetzt das Rennen in diesem Jahr eröffnen und haben dann doch erst vertrösten müssen auf den Herbst. Also wird es ein heißer Herbst.
Sagt Thomas Lückerath und seinen Text von seinem Besuch in Cupertino könnt ihr auf dwdl.de nachlesen. Und Timo Hetzel, sagen wir auch an dir herzlichen Dank. Mehr von ihm gibt's auf bitsundso.de oder in den Podcast-Programmen eures Vertrauens, wenn ihr einfach so auf Bits und so beziehungsweise Bits und so eingibt und euch das dann anschaut. Das war aber eine Stunde Was mit Medien für heute. Danke, dass ihr mit dabei gewesen seid, Herr Pähler.
Ja.
Nächste Woche schauen wir mal auf der Insel. Wir gucken uns an, die Medien und der Brexit, das ist ein Thema bei uns. Bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.